herzlich willkommen beim Einheitsbrei, dem Fotografie-Podcast, der andere Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen und aktuellen Folge 45a. Bis bald. Herzlich willkommen bei Einheitsbrei, der Fotografie-Podcast, der andere Podcast. Heute eine Special Edition, leider ohne Kevin. Alles Gute. Kevin liegt zu Hause ein bisschen mit Corona und dafür haben wir heute einen Gast. Der liebe Grisha von Double G ist da und ja, lasst euch überraschen, was Grisha alles so erzählt. Viel Spaß mit der heutigen Einheitsbrei Double G Folge. Genau, es wird schon aufgenommen, wir sind da, einen wunderschönen guten Abend, Tag, was auch immer, heute mal in etwas anderen Grundbesetzung. Der liebe Kevin ist ja momentan ein bisschen schwanger, hatte mir seinen positiven Test geschickt gehabt mit Corona und von daher mussten wir heute irgendwie gleichwertigen Ersatz suchen. Ist natürlich schwierig, Kevin zu ersetzen, aber ich glaube, ich habe da jemanden gefunden, der genauso chaotisch ist wie wir, also wie Kevin und ich. Und sage dann mal herzlich willkommen, lieber Grisha aka Double G Pictures. Hallo Grisha.
Servus, hallo. Schönen guten Abend miteinander.
Du hast eben gerade schon gesagt, du hast keinen Plan. Das ist gut, weil wir haben auch immer nie einen Plan, wenn wir anfangen. Also von daher passt du gut in die Reihe und als guter Ersatz für Kevin. Das kann nur gut werden.
Hat der Kevin dir auch verraten, dass er mit einem roten Buntstift den zweiten Strich auf dem Test gemalt hat? Da hat er
auch keinen Bock gehabt, glaube ich. Ja, anscheinend. Ich weiß auch nicht, ob er nochmal wieder will mit mir. Keine Ahnung, wenn ich ihn einfach so ersetze. Aber ich glaube, das wird schon wieder. Ihm geht es auch nicht ganz so schlecht, habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen, wir haben gestern kurz telefoniert. Und ja, da gibt es andere Menschen, die es schlechter geht, aber trotz alledem an dieser Stelle natürlich weiterhin gute Besserungen. Lieber Kevin, du wirst mir heute bestimmt sehr fehlen. Ja, aber mal schauen.
Ja, von mir gute Besserungen, ne?
Aber mal schauen, was die Vertretung da so zu sagt. Oder wie sich die Vertretung so macht, sagen wir es mal so.
Die Diva.
Oh. Ja, die Diva, genau. Richard, wir haben vor 3 Jahren jetzt, haben wir schon mal gesprochen im Late Night Talk auf Instagram Live.
Genau, ja.
Dann haben wir vorletztes Jahr haben wir gesprochen wegen deinem Kalender, den du mit der lieben
Gina.
Gina, genau. Ich war gerade bei einem anderen Namen. Wenn der lieben Gina rausgebracht hast, genau. Den fand ich übrigens sehr toll. Der hing auch das ganze Jahr bei mir an der Wand. Und jetzt bist du Ersatz für Kevin. Double G Pictures auf Instagram, Facebook hast du auch, oder?
Facebook habe ich auch. Also hatte ich ja eher als Instagram.
Ja.
Ja, aber mittlerweile mache ich da kaum noch was auf Facebook. Also Nicht mehr sehr viel. Aber mehr habe ich auch nicht. Also Facebook und Instagram und sonst nichts. Also ich habe auch eine rudimentäre Homepage, die war aber, sag mal, ein bisschen ungeschickt angelegt, weil sie immer über einen Administrator gepflegt werden muss, was ich nicht selber kann. Und von daher schläft die auch den Dornröschenschlaf seit 4-5 Jahren und da ist eigentlich gar nicht mehr dazu sehen, was ich jetzt so mache.
Okay. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Lust habt, schaut bei Double G rein. Lohnt sich, weiß ich, weil ich bin schon lange Follower von dir, von deinen Arbeiten. Immer wieder spannend zu sehen, wie du dich auch weiterentwickelst, wie du zwischendurch auch immer mal wieder so deine Farbwelten veränderst, auch deine Bildentwicklungen sich ändern. Was mich aber einfach interessiert, ist, wie hast denn du so diese 2 Jahre mit intensiv Corona überlebt? Oder verlebt, überlebt, klingt jetzt ein bisschen dramatisch.
Ja, also ich sag mal, Corona hatte ich ja zu Weihnachten jetzt auch relativ lange und gar nicht so easy dann wegzustecken gewesen. Bestimmt 3 oder knapp 4 Wochen dann wieder fertig war. Und jetzt sagen wir auf dem Coldplay-Konzert vom 5. Juli in Frankfurt, da ist mir dann der 2. Mai geholt, das ging dann aber was schneller durch. Nee, aber war ja, sag mal, im Vergleich der letzten 2 Jahre nur eine kurze Zeit. Ansonsten, sag ich mal, habe ich trotzdem geguckt, dass ich irgendwie mit wem shooten kann, entweder mit Test oder Maske oder was auch immer. Aber so ganz verbieten lassen habe ich es mir nicht. Ja, und da ist auch, sag mal, vielleicht ein bisschen weniger als sonst, aber ja, im Prinzip war es auch ein bisschen schwierig, weil sagen wir, viele Models und Regisseure dann auch nicht groß Zeit hatten oder konnten oder sich auch zurückgezogen haben. Von daher ist es dann nicht ganz so viel geworden, aber von meiner Warte habe ich das schon probiert, so ein bisschen durchzuziehen.
Wie würdest du deine Art der Fotografie bezeichnen? Ist das Fashion? Sind es Fashion-Porträts? Ist es Porträt oder ist das Grisha-Style?
Ja, das weiß ich eben auch nicht so richtig irgendwie. Also ich mache natürlich gerne Porträts auch, aber eher so ein bisschen so einen fashionlastigen Stil. Also wenn der Körper mit drauf ist, wo man schon noch ein bisschen Posing oder eine Körperhaltung sehen kann. Aber ich mag auch natürlich auch sehr gerne enge Schnitte. Also wenn man alles nur im Ansatz dient und den Rest der Bewegung oder Dynamik sich im Kopf ausmalt, das ist so ein Mix halt. Ja. Von daher, sagen wir, Fashion-Porträt vielleicht gar nicht so verkehrt irgendwie in dem Sinne und mal eben halt auch reine Porträts und manchmal eben auch nur Fashion-Kram, aber so der Mix aus beidem, den finde ich eigentlich, der passt mir am besten. Also so ein bisschen zwischen guten Gesichtern und Ausdrücken und auch einer lässigen, coolen Klamotte und einer Haltung auf dem Bild, so finde ich gut.
Ja, da muss man aber auch den Blick dafür haben und auch die Connections, was das Fashion angeht, weil nicht jedes Model hat ja auch so nette Klamotten im Schrank.
Ja, das muss man im Vorfeld schon mal abklären, was sie denn so mitbringen. Und mittlerweile, ich hatte ja ein paar Labels mal angesprochen, die ich finde auch klamottentechnisch zu meinem Stil so passen oder die ich ganz gut finde und jetzt sind dann 2, 3 Labels, die mir oft und gerne mal auch bei Bedarf Klamotten schicken.
Okay.
Die sprechen wir vorher ab, welche ich gern möchte und welche das Label auch gern möchte und dann darf ich mit denen shooten und wenn sie natürlich dem Model überhaupt nicht gefallen, dann lassen wir das auch. Also das ist kein Zwang, dahinter den ganzen Karton da durchzushooten, sondern das, was gut aussieht, das machen wir. Und ja, da bin ich echt froh drüber, dass ich da so ein bisschen nicht auf den Kleiderschrank der Mädels zu 100% angewiesen bin, sondern auch ein bisschen eigenen Einfluss haben kann und ein bisschen mit organisieren kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier etliche Labels an der Hand habe und da nach Thema und Style immer auswählen kann. Also da muss ich auch schon noch gucken, dass ich das, was ich machen will, auch da technisch irgendwie zusammengebastelt. Bin ich auch oft mit dem Model zusammen. Also viele Models und auch Visagisten haben noch viele Accessoires, Headpieces, Schmuck, Sonnenbrillen, alles, was so dazu passt und ja, dann ist es oft eben, kommt da so ein Mix aus allem irgendwie raus, der offiziell eigentlich gar nicht zueinander passen darf, aber sag mal, auf dem Bild sieht das trotzdem manchmal ganz gut aus. Und dann machen wir das halt. Also zum Glück ist das Label, was ich da habe, das vertritt ja mehrere Marken sozusagen. Und die sind da auch nicht so strikt, dass die sagen, ja, aber wenn du ein Bild mit unseren Klamotten machst, dann darf eben halt nur unsers drauf sein und kein Top von irgendeinem anderen Label oder die Schuhe von irgendjemand anders. Da sind sie happy, wenn das ganze Set aus einem Guss ist von dem Laden. selber, aber wenn es gut aussieht, auch in einer anderen Kombi, sind sie da auch offen für.
Okay, das ist cool, ja. Da hast du tatsächlich Glück. Machst du das eigentlich hauptberuflich oder nee. Ist es nur, immer noch nur ein Hobby?
Also ich hatte ja mal, hatte ich ja vor längerer Zeit mal überlegt, weil ja, sag mal, viele auch gesagt haben, ja, tolle Bilder und warum machst du nicht hauptberuflich und sowas. Aber mittlerweile muss ich sagen, öfter mal Aufträge gehabt, wo es dann zwar auch eine Bezahlung gab, aber letztendlich machen mir die Arbeiten viel mehr Spaß und da fühle ich mich freier drin, wo ich weiß, dass das meine Bilder werden und nicht Bilder für einen Kunden. Und von daher, ich mache ja meinen Beruf eigentlich ganz gerne und bin da echt happy, dass ich das, sag mal, als Hobby so führen kann und mir da auch eine Freiheit in meiner Entscheidung beibehalte und nicht darauf angewiesen bin. Das finde ich ist echt ein Plus für mich. Das würde ich mir auch bewahren wollen.
Was machst du beruflich? Ja.
Ich bin Maschinenbauingenieur, also im Bereich von der Papiererzeugung und papierverarbeitenden Maschinen und eher so im Bereich, wo wir Umbauten an Anlagen machen. Also der Kunde, wie ich weiß, der hat vorher grafische Papiersorten gewickelt auf Rollen für die Druckereien, die möchte jetzt umstellen auf Rollenpapiere für Amazon und dann müssen die Maschinen halt entsprechend umkonfiguriert werden, sodass sie den Anforderungen genügen und das denke ich mir mit aus und setze das auch ganz so tief dann um.
Okay.
Das ist zum Teil auch echt eine mittlerweile spannende Geschichte, weil wenn du, sag mal, Umbauten hast von irgendwelchen Herstellern, wo du keine Zeichnung oder Unterlagen hast, Möglichkeiten von 3D-Scannen, wo so eine ganze Maschine,
hörst du mich? Deine Kopfhörer sind gerade ausgestiegen.
Hallo?
Ja.
Hörst du mich? Hörst du mich jetzt?
Ganz weit weg.
Oh.
Das klingt so, als wenn die Akkus von den Kopfhörern leer sind.
Soll ich die mal entkoppeln und ich weiß nicht, jetzt hörst, ist das schlecht?
Ich mach mal. Ja. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, beseitigen die kleinen technischen Probleme und sind dann hoffentlich gleich ganz schnell wieder da. Da. Bevor ich eben die Pause gemacht habe, jetzt sind wir nämlich wieder da, sind wir stehen geblieben, dass du sagtest, dass das spannend ist, Maschinen umzubauen, wo man keine Zeichnung etc. hat.
Ach so, genau, das war der Punkt. Und wir haben nämlich... seit einiger Zeit arbeiten wir mit so 3D-Scan-Dingern, also 3D-Scanner, wo wir die Maschine so mal recht genau einscannen können, aber ich sag mal auf eine 10 Meter Entfernung mit einer Genauigkeit von 3 mm.
Oh, cool.
So, da kriegst du da wirklich so ein Bild, was du drehen und wenden kannst und überall reingucken kannst und da wird ein Foto überlagert über diese Punktewolke und du kannst alles ausmessen, was du haben willst. Ja, und das, sag mal, dazu in der Konstruktionswelt mit der realen Welt zu verbinden, um zu gucken, ob da alles reinpasst, das ist eine spaßige und spannende Angelegenheit.
Ja, das glaube ich.
Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht so. Finde ich gut. Also das macht mir immer Spaß. Von daher ist jetzt mein normaler Beruf jetzt nicht so, dass er mich so sehr quält, dass ich jetzt unbedingt auf Fotografie unseren umsatteln wollte und müsste.
Ist ja auch dann irgendwann ein finanzieller Aspekt, ne?
Absolut, ja, das absolut, ja. Ja, und ich sag mal, hab noch Familie und ein paar Verpflichtungen, also das muss man sich ja vorher schon genau überlegen, ob das dann auch alles so zusammenkommt und machbar ist oder eben nicht und bloß auf so eine Illusionswolke hinaus zu sagen, ja, ich mach das, was mir Spaß macht und am Ende kommt nichts bei rum, beziehungsweise muss man sich so sehr verbiegen und die Jobs annehmen, die keinen Spaß machen, dann ist das doch auch, also ich merke, das ist dann auch nur ein Job wie jeder andere. Also wenn du irgendwas shooten musst, wo du eigentlich keinen Bock drauf hast, wenn du die Leute nicht so toll findest, die Location nicht so toll ist, die Klamotten nicht so toll oder was, und du weißt genau, da kommen jetzt nicht die Knüllerbilder raus, die du gerne selber gemacht hättest, ja, dann ist das, finde ich, ist ein Job wie jeder andere auch. Ja, und dann ist der Spaß auch nicht ganz so groß.
Wenn du shooten musst, dann ist es definitiv ein normaler Job wie immer, ja. Wie jedes normale Fotostudio mit Schaufenster, ja. Ja, ist ja so letztendlich. Außer, dass man halt dann kein Schaufenster, sondern Instagram oder eine Website hat oder wie auch immer. Apropos Instagram, hat Instagram oder Social Media an sich in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf deine Fotografie oder sagst du, ey, scheiß was drauf, ich mache meine Bilder und poste sie dann so, wie das dann halt so geht und wem es gefällt, ist gut und wem nicht, der nicht? Oder hast du dich auch an die Formate von Social Media angepasst?
Also, ja, das weiß ich nicht. Also bestimmt weiß ich im Hinterkopf schon etwas, wo ich mir ausmalen würde, es könnte gut laufen oder es könnte weniger laufen. Meistens sind es immer die schönen Porträts, die klar strukturiert sind, die gehen irgendwie ganz gut, aber so, sagen wir mal, Fashion-Sachen, die gehen meistens gar nicht. Männer gehen auch gar nicht. Nee. Und ich war früher habe ich mir da mehr einen Kopf drum gemacht, was ich ändern muss und warum kriegen die anderen so viele Likes und so. Aber ey, da kannst du ja von kaufen, von den Likes auch nichts. Ja, und wenn du die mal für dich objektiv bewertest, die anderen Fotos, so typische Instagram-Fotos, so entweder beim Essen tot retuschierte Models vor einem super weichen Hintergrund, möchte das keine Fotografen nennen oder sowas, aber die gehen ab wie Schnitzkatze. Ja, aber wenn du die für dich bewertest, sind das gute Fotos, kommst du eindeutig zu dem Schluss, also ich zumindest, nö. Ja, und von daher will ich sowas mich da auch nicht reindrängen lassen und da habe ich mich früher, sagen wir mal, ein bisschen mehr abhängig gefühlt und mich mehr hinterfragt, warum geht es bei anderen besser als bei mir. Aber mittlerweile ist mir das eigentlich Hupe. Ja, also ob jetzt ein Julef als Model nur 500 Likes kriegt, obwohl er für mich eins der besten Männermodels ist, die ich kenne.
Ja.
Oder ein anderes Mädel jetzt vor kurzem eben über 10.000 Likes oder sowas. Das hat nichts mit Reichweite. Also klar, es hat mit Reichweite zu tun, aber ich würde mal sagen, von meinem persönlichen Bildgeschmack nehmen sich die Bilder qualitativ nichts. Ja, und von daher, wer glaubt, dass eine Bewertung auf Instagram mit der Güte und Qualität eines Bildes zu tun hat, ist nicht immer so, nicht immer eine Analogie gegeben
bei der Bewertung. Nein. Also Likes sagen ja eh nichts aus in meinen Augen. Also eigentlich nur, dass man zur richtigen Zeit, wo ganz viele Leute online waren, ein Bild gepostet haben. Mehr ist es für mich nicht.
Ja, und das ist den Durchschnittsgeschmack der Instagram-User vielleicht getroffen hat. Ja, und dadurch in eine gute Algorithmus-Schiene vielleicht irgendwie reingelaufen ist, die dann auch mal gepusht wird oder so weiter. Also genau. Aber mehr Aussage ist über so ein Bild da gar nicht zu sagen. Und ich sag mal, die Fotografen, die guten Fotografen, die eigentlichen Jobs machen für die großen Kampagnen, die interessiert halt auf Instagram auch einen Scheiß, ob die jetzt da über 100.000 Follower haben oder nicht. Also es gibt so viele gute Leute, die klasse Arbeit machen, die haben kaum Follower. Aber wenn du die Feeds anguckst, denkst du, Mann, oh Mann, da willst du auch mal hin.
Ja, das ist definitiv wahr. Also es ist teilweise schon krass, gerade auch so, wenn man diese ganzen kleinen Feeds, also klein im Sinne von wenig Followern sieht und teilweise, wie du schon sagtest, sich da mal mit den Namen auseinandersetzt und dann einfach mal sieht, wo die eigentlich wirklich unterwegs sind.
Genau.
So. Und dann hast du irgendwie ein Profil mit irgendwie 800 Followern und dann siehst du aber, okay, hauptberuflich ist er dann voll im Business drinne und shootet für Marken und Fashion und was nicht alles und das ist schon eine krasse Nummer, ja.
Ja, der braucht sich um Instagram nicht so groß kümmern. Der muss mal so jede Woche mal ein Bild irgendwie liegen lassen, damit er irgendwie dort noch weiß, er ist da noch irgendwie anwesend oder sowas. Aber das interessiert die, glaube ich, für ihr Business nicht, überhaupt nicht.
Nee. Na gut, wenn du natürlich in der Industrie drinne bist, dann brauchst du auch Instagram nicht, ne? Also ich sag mal, wenn du dann halt...
Also du hast keine Zeit für, glaube ich.
Nee, aber wenn du halt so für die Privatleute fotografierst, so was weiß ich, Hochzeiten, Babybauch, tralala, dann kommst du halt an Social Media nicht vorbei, ne?
Ja, das ist so. Ja. Mhm. Ich staune manchmal auch, wie manche so in die Magazine kommen. Also nicht, dass es in die Magazine schaffen. Klar sind die Bilder auch gut und wirklich absolut haben einen guten Magazinstil. Mich würde aber viel mehr der Hintergrund interessieren, wie die Leute es geschafft haben, ihr Netzwerk so aufzubauen, dass es so klappt und nicht nur einmal, sondern auch mehrfach klappt. Aber andererseits sage ich mir, vielleicht kennst du ja auch diese Plattform, wo man auf irgendwelche Online-Magazine versuchen kann, da reinzukommen, ob das jetzt Elements oder El Officiel oder Foto Vogue oder irgendwas ist. Ich finde das immer sehr viel Arbeit und Mühe und am Ende wird es vielleicht doch nicht gelohnt, aber auch da musste ich fragen, was bringt das? Ja, also auch kein größeres Magazin zahlt dir irgendwas für eine Story oder sowas. Die ist doch eigentlich nur für Publicity gut.
Ja, genau. Ja,
und ob dich jetzt, sagen wir mal, bei einer Vogue mit einer Auflage von 75.000 Leute sehen oder du einen Insta-Account hast von 300.000 und das Model vielleicht auch noch nutzt, dann muss ich fragen, was bringt mehr? Also wo wirst du mehr gesehen? Von daher finde ich, ist die relativ, also das, was früher immer so wichtig war, in einem Magazin vertreten zu sein, ich glaube, das relativiert sich mit der Zeit und Social Media auch. Also unsere Zielgruppe, sagen wir mal, die kaufen sich nicht mehr alle, glaube ich, eine Elle Officiell und eine Vogue und sonst was für Zeitung. Weiß ich nicht.
Ich glaube
also,
nicht.
Also zumindest die Leute bis 25, glaube ich, machen das nicht.
Ich meine, du merkst das ja wahrscheinlich auch selber im Beruf. Ich meine, Papier, Print ist ja eh rückläufiger im Gegensatz zu vor 20 Jahren. Papiermangel ist ja momentan auch ein großes Thema. Also von daher, und ich sag mal, man sieht ja auch, wie viele Magazine aus den ganzen Zeitschriftenregalen letztendlich verschwunden sind. Also wenn man sich früher das angeguckt hat, was für eine Bandbreite an Magazinen da war und was jetzt einfach nur noch da ist, ist halt viel durch digital und online, ne, ersetzt worden. Und wenn ich mir dann so diese ganzen digitalen Magazine angucke, hier so Marika und Peng und wie sie alle heißen mögen, die ja schon gar nicht mehr drucken, sondern einfach nur noch International Magazine Digital und Print on Demand machen. Ja, weiß ich auch nicht.
Und selbst wenn sie was drucken, darf sie dann selber als Bildgeber dann auch nur für 30 Euro das Belegexemplar selber kaufen.
Ja, genau.
Das wäre mal ein Trick. Also, ich frage mich, warum? Ja, und ich habe da für mich beschlossen, ich habe da keine Lust mehr, irgendwie groß hinterher zu rennen. Ich mache halt meine Bilder so, wie ich mir, ja, weil ich Spaß dran haben will und auch eine gute Zeit beim Shooten, entweder mit den Protagonisten, die mitmachen, oder von mir aus auch mal in einem Team. Ja, also macht ja auch Laune, wenn man mal ein größeres Studio hat oder eine Location, mal mit 2-3 Leuten und ein paar Models und Visagisten und Klamotten mal was aufzuziehen und einfach mal zu gucken, wie machen es andere, wie gehen andere mit dem Model um. Ja? Ja. Also ich brauche jetzt zum Beispiel auch gar keinen Workshop haben, wo ich da selber aktiv rum mit fotografiere, um was nachzufotografieren. Ich würde einfach irgendwo rumsitzen und gucken, wie macht der das gerade? Warum geht er mit dem Model gerade so um? Wie setzt er gerade das Licht? Und würde einfach nur zuschauen. Das würde mich wahrscheinlich mehr interessieren, anstatt da selber irgendwie Bilder zu machen.
Ja, ich glaube, das wird spannend dieses Jahr im Hasenland.
Ja, da kann ich leider nicht. Das ist ja Ende September, da bin ich schon im Urlaub.
Ja, habe ich schon gehört. Ja. Der Pascal also Heimlich. Pascal Heimlicher kommt auch, ne?
Ja, das habe ich auch schon vernommen, glaube ich, in dem anderen Podcast von euch mal irgendwie, ne? War das doch schon Thema, dass er kommt. Ja. Das wäre natürlich spannend, ja? Also ich weiß noch nicht, 100, also wir wollten ja letztes Mal in Septemberwochen in Urlaub gehen. Wann es jetzt exakt so wird, ist da noch nicht gebucht. Aber ich vermute mal, es klappt nicht. Wenn es natürlich doch klappt und wir wieder in anderen Urlaub fahren, dann kommt natürlich hin. Oder würde mich dann noch bewerben wollen, wenn es soweit ist. Aber es wird ja hoffentlich nicht das letzte Mal sein. Denke ich mal.
Nee, im Mai geht's ja schon wieder weiter.
Schon im Mai?
Ja.
Ja klar, früher mal auch keinen Sinn, glaube ich.
Nee, aber ich glaube, das ist halt so, wird dann auch wahrscheinlich so diese Routine dann werden irgendwann Mai, September, diese beiden Termine dann halt, das eine im Hasenland, das andere dann im Homeland. Ich glaube, das wird auch so eine spannende Institution. So, da haben wir es. Schweres Wort. Mann. Aber ich glaube, das wird, also ich bin sehr gespannt, wie das dieses Mal wird. Also es sind ja doch erheblich andere und auch mehr dabei als beim ersten Mal. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das da eventuell noch verändert, sogar von der Stimmung vielleicht her auch so. Man weiß es nicht. Mal gucken.
Wie ist es denn eigentlich angelegt? Ist es als ein großes Treffen angelegt mit der Erwartungshaltung, dass jeder mit jedem arbeitet? Oder ist, sag ich mal, alles kann und nichts muss? Also es kann auch sein, dass Leute dass man, sag mal, nur Lust hat, mit zwei, dreien zusammenzuarbeiten und der Rest, viele anderen Leute interessieren mich nicht mit. Sag mal, interessieren eigentlich fotografisch. Ja, also mal ein Bierchen zu trinken mit anderen und mal zu quatschen, ist ja was ganz anderes, als ob man jemanden für ein Bild oder für ein Thema vor der Kamera haben möchte. Von daher sind das für mich immer zwei Paar Stiefel. Aber ist da eine Erwartungshaltung da oder...
Die einzige Grunderwartungshaltung, die damals auch so ausgerufen wurde, und das ist, soll eigentlich auch so weiter fortgesetzt werden, ist halt wirklich eine schöne Zeit haben. Punkt. Ein großes Meetup mit der Möglichkeit, Bilder zu machen. Also da ist nichts mit Verpflichtung und Müssen und sonst dergleichen, sondern wie du schon sagst, alles kann, nichts muss.
Okay.
Also jeder kann jeden fragen, aber jeder muss halt oder sollte halt auch bei jedem, bei einem Nein halt auch das Nein akzeptieren. Also da ist man in keinster Art und Weise in irgendeiner irgendwie verpflichtet, mit jedem zu shooten. Okay. Macht ja auch keinen Sinn. Also dann wäre ja auch der Wohlfühlcharakter irgendwie dann weg, wenn du dann merkst, wenn das Model halt merkt, so, Alter, jetzt zwingt er sich dazu, mit mir zu shooten, das macht ja dann irgendwie auch keinen Spaß.
Ja, Sinn. Das ist ja immer so ein bisschen, manch einer fühlt sich halt so auf den Schlips getreten oder ein bisschen traurig oder beleidigt, wenn der eine nicht mit dem anderen so richtig will, aber letztendlich sind es zwei Paar Stiefel. Man kann, es können ja tolle Leute da sein, mit denen man super gut miteinander auskommt, aber das Fotoding ist, finde ich, für mich persönlich immer noch eine andere Schiene, sag ich mal.
Man geht ja auch nicht mit jedem ins Bett.
Okay, so würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, ist also.
So ist es.
Wenn man sich nicht riechen kann, dann funktioniert es halt nicht. Und wenn das optisch nicht funktioniert, dann ist es halt auch so. Also von daher, ja, manchmal klappt es, manchmal halt nicht so.
Hm. Wie viel seid ihr denn? Oder wart ihr denn das letzte Mal da?
Das letzte Mal waren wir knapp 120 und jetzt im September soll es irgendwas um die 150, 160 werden.
Und da ist Platz für alle.
Ja.
Hast du immer irgendwen auf dem Bild?
Nein, überhaupt nicht. Also man hat das auch in der Größe des Grundstücks auch überhaupt nicht gemerkt, dass so viele Leute da waren. Also gerade im Hasenland jetzt im Mai, das hat sich komplett verlaufen. Also da ist ein 5000 Quadratmeter Grundstück dahinter. Also das ist, da musst du keine Angst haben, dass sich da irgendwie welche Leute immer im Hintergrund hast. Also ich hatte nie welche, davon mal ganz abgesehen. Nee, das ist schon sehr cool. Jetzt im Homeland wird es ja auch nochmal ein bisschen spannender, weil dann ist ja auch nochmal eine Indoor-Geschichte mit dabei, da ist Strom mit dabei. Beim ersten Mal hatten wir ja nur Outdoor, jetzt ist halt auch Indoor mit dabei und noch mehr Sets als beim letzten Mal. Das wird schon eine spannende Geschichte, glaube ich, ja.
Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, Homeland, wo ist das denn? Wieder eine andere Veranstaltung, ja, oder?
Nee, das ist genau die Veranstaltung im September, weil Hasenland meets Homeland, weil es ist nicht in der Hasenland-Location, sondern in der Homeland-Location. Das ist so drei Dörfer weiter.
Ja, okay.
Zwei verschiedene Grundstücke, aber auf dem einen steht halt eine große Scheune und auf dem anderen halt nicht.
Ah, okay.
So, und das eine ist Schwarzenbach, das andere ist Hof. Und ja, da bin ich sehr gespannt im September, was da noch so Neues dazukommt zu den alten Sets.
Ich sag mal, so ein Ticken wettertechnisch seid ihr schon darauf angewiesen, dass es, sag mal, nicht aus Pannen
gießt. Ja, die Scheune soll nicht so klein sein. Und okay. Auch, es gibt wohl nicht nur die Scheune als Indoor, sondern wohl auch noch mehr. Und also von daher ist es wohl, glaube ich, für beide Wetterbereiche gut vorgesorgt, ja.
Ja,
solltest du dir das mit dem Urlaub tatsächlich nochmal überlegen?
Warte, jetzt sag doch mal genau, kannst ja rausschneiden nachher. Wann war das genaue Datum nochmal? Ich hab's nicht mehr
im Kopf. Also ich muss das ja nicht rausschneiden, wir schneiden hier ja nicht. Jetzt fragst du mich was. Hasen. Gruppeninfo. Haben wir das da oben schon drin? Nee, aber es ist Ende September, Juli, August. Okay. September. Ich meine, das ist 23. bis 25. oder 16. bis 18. Ich bin jetzt auch gerade. Steht nämlich hier auch nirgendwo. Da oben steht es drin, warte. 16. bis 18. September, also Mitte September.
16.
Genau. H Hasenland meets Homeland.
Okay. Ja, gut, ich gucke mal, wie der Urlaub wird. Vielleicht klappt es ja doch noch. Mal
sehen. Ja, wäre ja cool. Kann man eigentlich auch, oder kannst du auch selber sagen, Fotografie entschleunigt? Oder bist du eh so ein entschleunigter Mensch, der keinen Stress kennt? Also doch, ich erlebe dich ja immer nur so tiefenentspannt.
Echt? Ja. also ich erlebe mich wohl Gott sei Dank nicht beim Shooten, weil mein Kumpel Matti sagt mir zum Beispiel immer, ey, da spricht man dich vielleicht besser nicht an, hast du einen Tunnelblick, da bin ich im eigenen Film und sag mal, alles ringsrum muss dann, sag mal, irgendwie nur so funktionieren,
okay,
wie ich es mir vorstelle. Ja, da bin ich so ein bisschen, also wirklich, da kann es sein, da musst du mich zwei, dreimal anquatschen, bis ich was mitkriege. Irgendwo. Ja? Ja, aber ansonsten, sag mal, wenn ich so eine, gerade in so Momenten, wenn du merkst, okay, jetzt entwickelt sich was, jetzt baut sich was auf, jetzt wird's noch besser, wenn du diese und jene machst, da ist dann so schon so eine Euphorie und Begeisterung da. Mhm. Und wie gesagt, so ein totaler Fokus. Ich hatte jetzt zum Beispiel mal, das war so ein Shoot im Stu in Berlin mit einem Model aus der Ukraine, die da kam. Das war nur ein Testshoot, ja, da war mein Bruder noch mit und der Produzent von der Max war auch noch mit. Und da habe ich probiert, in dieser sehr schlecht beleuchteten Suite noch ein paar Bilder zu machen. Da habe ich probiert, das irgendwie hinzubauen. Irgendwie. Und da habe ich bloß noch hinten meinen Bruder flüstert. Wir haben gesagt, lass mich jetzt mal, wieder so fokussiert. Irgendwie, ich muss jetzt nicht ansprechen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, gut, das ist mir gar nicht so bewusst. Aber sag mal, von daher habe ich dann beim Shooten, wenn ich in einer vorgegebenen Location, mit die ich nicht kenne, wo ich mich auch erstmal zurechtfinden muss, wie es wird und ob es dort wird, da bin ich dann auch schon unter Strom. Irgendwie, vielleicht zeige ich es nicht so sehr, aber so Zustände kenne ich auch. Und ja, am entspanntesten finde ich ist es immer, wenn ich weiß, ich habe ein gutes Model, wo ich weiß, es klappt. Das macht es ja für den Fotografen auch einfach, wenn ich die Location kenne und die Lichtecken dort so kenne, die man machen kann. Klar, da ist natürlich voll die Komfortzone, da bewegt sich kein Millimeter raus, aber du bist zumindest mal sicher, dass am Ende irgendwas Gutes dabei rumkommt. Ja,
ja, so, und definitiv.
Von daher muss ich sagen, auch in den letzten 2 Jahren habe ich nichts irgendwie groß gemacht, was mich über die Komfortzone getrieben hat. Ich sag mal, die beiden Shootings, was ich mit dem Stefan Beutler im Schlosshotel in Berlin hatte und danach nochmal eins, da waren mehrere Fotografen, aber Stefan Rappo, Peter Müller auch noch dabei im Stu in Berlin.
Kannst du nicht an deinem Ohr rumfummeln, wenn du die Kopfhörer drin hast?
Danke. Okay, dann lass mal. das war so ein Shooting, da musste ich echt gucken und ja, mir dann überlegen, was ich sonst nicht so in der Anspannung tun muss. Ja, aber die letzten 2 Jahre sehr oft in dieselben Studios gegangen, oft Models geshootet, wo ich weiß, die kenne ich schon und die sind top und neue Klamotten, lass mal was Neues machen und das war dann aber auch schon. Also nichts mit Lichtexperimenten und also ich sag mal, die Aufnahme zum Beispiel vom Kevin, so den Stil oder was der Jean auch macht oder Meister Perlinger und sowas, da sage ich mir immer, boah, sind die Jungs kreativ mit dem Licht, den Farben und sowas, das ja. Ist eine Tüftelei und Macherei und sowas, total beeindruckende Bilder,
ja.
Nur frag ich mich dann am Ende, gucke ich mir das Bild mit den Effekten und den Farben in 3 Jahren noch an? Oder ist es für mich dann doch eher ein Bild, was wegen des Lichtsettings und weniger wegen der Person selbst da drauf funktioniert? Und ich merke halt bei mir, ich bin da nicht so der Tüftler und Spiele-Typ, der so Lichtsettings da groß rumprobiert. Ich mag lieber, sag mal, wenn ich ein Bombengesicht habe und weiß, aus dem Gesicht kann ich viel machen, ja, einfach von der Mimik, vom Ausdruck und so, dann flasht mich das mehr in meinen Bildern. Und deshalb bin ich, sag mal, Licht-Setups und sowas, bin ich echt keine Leuchte.
Nee, bin ich auch nicht.
Überhaupt nicht. Sowohl Blitzen nicht, als auch, sag mal, sonst nicht groß im Probieren. Aber, sag mal, die Entwicklung der letzten Jahre, sag mal, von mir würde ich eher so in die Richtung gehen, dass je weniger ich Rimborium ringsum mache, ob es Technik ist, ob es Aufwand ist an Location und so weiter, sondern sich immer mehr konzentrieren auf das Wesentliche, das ist für mich immer zunehmend mehr das Gesicht und die Person, die davor ist, desto besser finde ich meinen Stil und desto zeitloser finde ich meine Bilder auch. Also ich würde mal sagen, die letzten, die ich hatte oder die ich auch bei der Photo Pop-Up Fair hatte, die könnte ich mir vorstellen, die gucke ich mir in 3-4 Jahren auch noch an und finde die cool. aber die bunten, farbgelobten Bilder von mir, vielleicht waren die auch nicht so toll vor ist nicht, 6, 7 Jahren, mit also doch erheblicher Farbsättigung drin und einem sehr künstlerischen Look, was mir auch, sag mal, den Weg verbaut hat in Agenturen, weil die haben mir gesagt, nee, so Bilder wie du machst, können wir nicht nehmen. Der Look ist einfach zu künstlerisch. Aber da haben sie irgendwo recht. Früher wollte ich es nicht hören, mittlerweile verstehe ich das. Ja. Ja, und ich kann sie auch nicht mehr sehen.
Okay. So,
die Farben von früher, von daher, je weniger, desto besser.
Ich hätte auch überhaupt nicht, also ich finde es extrem beeindruckend, was die Jungs machen, also gerade Kevin, Sascha und natürlich auch Jean, aber ich hätte auch überhaupt nicht die Geduld dafür. Also,
genau.
die würde mir auch komplett fehlen, um, keine Ahnung, 1,5, 2 Stunden irgendwie ein komplettes Setup aufzubauen, um dann 10 Minuten zu shooten und zu sagen, okay, jetzt sind alle Effekte durch, das war's dann. Nee, das ist auch nicht so meine Welt. Also ich finde Schwarz-Weiß schon, das ist schon gut. Tageslicht reicht voll und ganz.
Ja, und zumindest geht es mir so, ich finde ja den Menschen davor, sag mal,
ja.
Für mich ja eigentlich das absolut Wichtigste. Und ich merke halt, wenn ich andere Sachen mache mit Effekte, die eigentlich von der Person, in meinem Fall ja oft, sag mal, echt bildhübsche Mädels, auch mit tollen Gesichtern, die davon ablenken, wo man dann am Ende sagt, geiles Bild mit dem Licht und so, denke ich mir, dann vergisst man die Person. Also dann würde ich für mich sagen, habe ich den Fokus im Bild an die falsche Stelle gerückt. Ja, weil letztendlich will ich ja den Schwerpunkt auf das Gesicht legen, auf den Ausdruck, auf eine Ausstrahlung. Das ist mir eigentlich das Wichtige.
Ja, aber die Problematik hast du ja tatsächlich bei Farbbildern sehr, sehr oft, dass es dann immer heißt, oh, was für ein geiler Farblook oder dies oder und ja, oh, die Farbgebung und die tolle Haarfarbe und wo ich dann auch immer sage, aber das interessiert er das nicht. Guck dem Menschen doch mal ins Gesicht, was kommt darüber? Also scheiß was genau. Auf die Farbe so und das war auch immer der Grund, warum ich weg von Farbe gegangen bin. Also früher habe ich ja viel, viel mehr Farbe gemacht, auch wenn ich es nicht kann, aber ich habe es halt versucht. Und Schwarz-Weiß ist halt einfach so dieser Minimalismus einfach viel, viel cooler und die Konzentration auf den Menschen, wie du gerade schon sagtest. Wobei es trotzdem sehr, sehr beeindruckend ist, was da teilweise Lichtkünstler zaubern können. Und teilweise auch, also gerade auch, wenn ich mir Kevins Bilder angucke oder auch von Jean, dass diese ganzen Sets einfach auch nicht unbedingt ablenken, sondern diesen Menschen einfach auch nochmal unterstützen. Also nochmal so ein Kokon drumherum aufbauen, um den Menschen dann halt nochmal mehr in den Fokus zu setzen. Womit ich nichts anfangen kann, ist so diese komische Doppel rot-blau im Gesicht, so wo die Lichtkante durch die Nase geht und rechts ist blau und links ist rot. Der Trend ist irgendwie das nein.
Ja, berührt mich dann auch nicht.
Nein.
Ja, also nur der Farbe wegen. Wer auch noch so klasse ist, ist auch der Frank Jurisch.
Ja.
Finde ich von den Setups, auch in Schwarz-Weiß-Bilder, die er macht, finde ich total beeindruckend. Durch keine Ahnung, wie das geht. Aber eben, ich nehme mir auch die Zeit, nicht dahinter kommen zu wollen oder mal einen Workshop bei ihm zu machen, um da zu erfahren. Da fehlt mir ein bisschen der Drive. Dazu shoote ich auch zu selten. Also ich mache ja auch nicht mehr als ein, maximal 2 Shootings im Monat. Hm. Und dann ist das wirklich eben nur ein Hobby.
Ja.
Ja. Ja, und ich glaube mal irgendwie so ein bisschen, oder zumindest hoffe ich das, dass ich ja dann auch, sag mal, meinen Stil da gefunden habe. Also zumindest haben mir da einige Leute bestätigt, die sagen, ja, egal ob du jetzt Farbe oder Schwarz-Weiß machst, irgendwie erkennt man so eine Handschrift bei dir schon. Und ja, da bin ich jetzt eine faule Sau und sage, dann schreibe ich halt so weiter.
Also man erkennt natürlich deine Bilder, also gerade auch, weil du, wie du ja schon sagtest, du kennst deine Models, du nimmst halt deine Modelle mit denen, wo du halt auch einfach weißt, das funktioniert, zumindest in der letzten Zeit und deine Schnitte erkennt man erkennt das Posing oder die Blickwinkel von dir, das ist ja auch schon eine Handschrift, sage ich mal. Also auch so, wie man auf das Model raufgeht. Also nicht dieses komplett frontale, sondern der sehr gerne dieses leicht seitliche draufgucken.
Genau.
Früher war es ja, konnte man ja auch am Farblook, diesen leicht grünlichen Farblook, sofort Double G erkennen. Dieses leicht grünliche, das ist irgendwie, das ist ausgelaufen, oder?
Der grünliche ist ein bisschen ausgelaufen, dafür ist irgendwie, ja, Sepia kann man nicht sagen, aber so ein bisschen so was wärmere Töne irgendwie in Braun und in den tiefen Bereichen ist auch eine Hauchnote von Blau drin.
Geht so aber leicht in den Boho-Look.
Kann sein, aber ich muss ja ehrlich sagen, die letzten 2 Jahre habe ich um Erfindung neuer Looks, außer bei dem Shooting in der Zeche mit den, so, was so ein bisschen so 70s-Style war, habe ich mich da gar nicht mehr drum gekümmert. Also auf der Look finde ich bei meinen Bildern, wenn ich es erreiche, auch mit einem gewissen Farblook, der eben echt reduziert ist, da ist kein Gelb drin, da ist ein bisschen weniger Orange drin, kein Cyan, kein Blau, kein nichts, also da sind recht wenig Farben drin, die eben auch so weit reduzieren, dass ich die Bildwirkung eben ähnlich, vielleicht ähnlich intensiv wie bei einem Schwarz-Weiß-Bild irgendwie hinkriege, halt nur mit einer Art Farbnote. Ja. Ist zwar quasi alles irgendwo mehr oder weniger dieselbe Farbnote da drin, also keine verschiedenen vielen Farben da drin, wie vielleicht beim der Fall ist, sondern eben ein Look, der auf eine Grundfarbe mehr oder weniger reduziert ist, um sozusagen dort auch keine Vielfalt reinzubringen, sondern mich im Wesen auf das Wesentliche, die Person im Bild zu konzentrieren. Deshalb finde ich, es sollte der Farblook, sag mal, auch dem gerecht werden und auch nicht ablenkend sein, sondern vielleicht auch eher, wie du sagst, die Person unterstreichen. Aber an meinem Feed siehst du ja auch, also in der letzten Zeit gewinne ich so Schwarz-Weiß-Bilder auch immer ein Stück weit lieber als die Farbbilder.
Verstehe ich.
Man entwickelt sich halt irgendwo mal hin. Ja. Also prinzipiell mache ich immer beides. Ja, und guck dann am Ende, was mir besser gefällt oder will. Ja.
Okay.
Manche finden eine Farbe besser, manchmal finde auch ich Farbe besser, aber in der letzten Zeit finde ich doch die Schwarz-Weißen, vor allem wenn sie recht matt sind und wenig Details drin haben, ist auch wieder so ein Punkt, wo man sich auf das Wesentliche konzentriert und dann doch eher beim Ausdruck landet und sich nicht in irgendwelchen Details wie, ja, guck mal, da ist noch die Textur vom Stoff drin und da siehst du alle Haare und so, interessiert mich null. Ja, letztendlich will ich wissen, wie der Ausdruck ist und alles andere kann von mir aus ausgeblendet sein. Ja. Ja, also ich mache Schwarz-Weiß-Bilder oft mit diesem Silver-FX-Tool und da hast du ja drei Regler drin, wo du die Strukturen erhöhen kannst und sowas irgendwie. Und früher habe ich die immer schön erhöht, so mit Kontrast und dann noch mehr Details drin. Mittlerweile schiebe ich die alle runter. Mach die ganzen Details weg.
Nur noch Grautöne. Ist ja auch immer wieder spannend, wie auch selber man seine Art von der Bearbeitung her auch verändert. Merkst du das auch, dass das von Shooting zu Shooting anders ist oder läuft das bei dir so auf einer Linie?
Also ich mache schon, so meine Routine mache ich im Wesentlichen, ziehe ich dann schon durch. Aber manchmal wundere ich mich eben über Sachen, die ich mich früher ja nicht getraut habe zu machen, weil sie ja, sag mal, in Anführungsstrichen die sogenannte Bildqualität ja verschlechtern. Ja, da nimmst du Details raus und dann siehst du ja nichts mehr. Und wird ja, sag mal, unter den technischen Fotografen immer dann so schön diskutiert. Aber ich finde, mittlerweile ist für mich nur die Bildwirkung, also das Gesicht und das Motiv, das Einzige, was auf dem Bild zählt. Alles andere hat sich komplett unterzuordnen. Wenn die Details dem Bild, Gesamtbildeindruck nicht förderlich sind, dann tu sie doch weg. Ja? Damit du dich wirklich nur aufs Wesentliche konzentrierst. Und da muss ich auch keine Tiefen in absolut schwarz haben, wenn mir eine graue Matsche in den Tiefen reicht. Ja? Weil dann, sag mal, die Kontraste im Gesicht besser zur Geltung kommen und die am Rand vielleicht ein bisschen verschwinden. Ja, dann kill ich die Details halt weg damit. Ja, dann ist das Bild zwar bestimmt für schlechter geworden und so was, aber ja, letztendlich zählt für mich nur der visuelle Eindruck, sonst nichts.
Okay. Ja, krass. Aber es ist tatsächlich immer wieder, also wenn man so an vor 5 Jahren denkt, auch an deine Bilder, gerade von vor 5 Jahren, so 5, 6 Jahre zu heute, das ist schon, ich will jetzt nicht sagen eine krasse Veränderung, aber es ist schon eine erhebliche Veränderung, die man einfach auch so feststellt, gerade in der Entwicklung, also in der Bildentwicklung. Nachher in den Looks, in den Farblooks oder auch im Schwarz-Weiß, wo man früher tatsächlich eigentlich viel mehr hatte, reduzierst du dich halt selber.
Genau.
Finde ich spannend. Ja.
Also auch sowohl in der Bearbeitung reduziere ich mich, als auch in dem, was ich an Objektiven und Technik irgendwie ringsum einsetze. Also ich habe in der Regel habe ich 2 Objektive, einen 50er und einen 85er. Und liebäugel irgendwie damit, hoffe ich, einen 35-1,4er auch irgendwie nutzen könnte, gerade für die, wenn man Fashion-Sachen machen und noch enger ran will, ein bisschen weitwinklig, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik reinkriegen. Aber ansonsten braucht man da nicht so viel. Man muss halt Werkzeug haben, womit man zurechtkommt und halt gut funktioniert. Ja, aber am Ende ist das Bild das Einzige und alles andere ist nur Werkzeug.
Ja, das stimmt. Also ich bin am Überlegen momentan, oder ich bin am Liebäugeln tatsächlich mit dem 28er, ich habe früher viel mit dem 35er gemacht, jetzt bin ich tatsächlich so ein bisschen auf dem Richtung 28er, soll ja so das heutige neue 35er sein. Da bin ich nochmal sehr gespannt. Der André Jocelyn, der macht ja auch viel mit dem 28er und seiner Leica. Und da bin ich so ein bisschen süchtig nach geworden, nach diesem Look, diesem etwas mehr weitwinkligeren Look. Bin ich mal gespannt. Mit was für einer Kamera fotografierst du?
Also ich habe jetzt 10 Jahre lang mit einer Nikon D4 fotografiert.
Okay.
Und die gehen eben halt echt bald auseinander irgendwie. Also die Gummis haben sich da alle abgelöst und so was irgendwie. Und dann hat mir Nico angerufen, gab schon keinen Ersatz mehr. Ich gesagt, ja okay, wenn du jetzt mal doch ein paar Aufträge annimmst, war ja dieses Jahr jetzt schon mal so für 2 Labels und dann auch noch Auftritt und so. Also dann wäre schon mal ganz gut, eine zweite Kamera zu haben. Und der Trend geht ja schon in Richtung Spiegel los. Also hab ich es mir jetzt mal eine gegönnt für die nächsten 10 Jahre in Z9 nicht mehr geholt. Weil ich sowieso, sag mal, zu 90% hochkant fotografiere, da hat die den Griff schon dran. Und schnell ist er auch, das merke ich auch. Also ich mache zunehmend gerne Bilder aus der Bewegung, also nicht nur, wo das Model sich bewegt, sondern wo uns beide auch bewegen. Und da ist das einfach ein Werkzeug, was da funktioniert. Also bei meiner D4 war da 50% Ausschussquote, was den Fokus angeht. Und jetzt lasse ich das Ding immer nur auf Continuous und auf dem Auge hängen und habe so gut wie keinen Ausschuss. Also ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Einfach nimmt mir Arbeit ab und ich kann mich mehr auf Bildaufbau und Gestaltung kümmern.
Das ist tatsächlich ein Vorteil der Spiegellosen. Ja, da bin ich tatsächlich auch mittlerweile, ich habe sie ja auch ein bisschen verteufelt eine ganze Zeit lang, aber mittlerweile bin ich da tatsächlich auch so ein bisschen, dass ich sage, okay, wenn man die Technik zur Verfügung hat und die einem Arbeit abnehmen kann, dann lass sie einem die Arbeit abnehmen, dann kann man sich tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Model auch auseinandersetzen, mit dem Bildaufbau, mit dem Posing, Mimik vielleicht noch mal ein bisschen mehr, noch mehr reingehen, noch mehr rausholen aus den Menschen. Da bin ich sehr gespannt, wie da der Trend hingehen soll oder hingehen wird, sagen wir es mal so. Wie sieht denn das aus bei dir? Buchveröffentlichung?
Ja, da hadere ich ja auch mal drin. Also Bilder für ein Buch genug. Und ich sag mal, ich hatte auf der Fotopop-Affäre, hatte ich mir mal eins gemacht. Die letzten 2-3 Jahre drin waren, aber eben wirklich nicht wie sonst immer mit 140 Seiten und von einem Jahr den ganzen Stuff drin, sondern wirklich komprimiert 3 Jahre lang auf 100 Blätter. Irgendwie. Okay. Und da war für mich jetzt, sagen wir, auch nur das Extrakt von den Bildern drin, was ich gut fand. Aber ich sag mal, ich hatte jetzt auf der Messe, außer vom Andreas Jorns und noch einer anderen Besucherin dort jetzt keine Ansprache, dass jemand Interesse daran hätte, das Buch zum Beispiel haben zu wollen. Ja, und es lag die ganze Zeit rum, die ganze Woche, und von daher, wenn es da keine Nachfrage gibt, sagen wir, dann fühle ich mich jetzt auch nicht unbedingt genötigt, das jetzt irgendwie in finanzielle Vorleistung gehen zu müssen und da 300 Stück zu drucken, die ich am Ende womöglich gar nicht loskriege. Ja, und deshalb, ich frag dich ja mal, du machst ja auch öfter mal Bücher, der Jorns verkauft die auch. Wie viel Marketingaufwand steckt denn dahinter, die auch loszukriegen, oder sind das Selbstläufer, verkaufen die sich einfach so?
Also bei Andreas ist es tatsächlich ja nochmal wieder eine andere Nummer als bei mir, weil Andreas mit ganz anderen Auflagen arbeitet als ich. Bei mir ist es tatsächlich so, das ist relativ viel Marketing, klar. Also über Instagram irgendwie jeden zweiten Tag eine Story machen, Vorverkauf, einen Online-Shop, dann Google-Werbung, Facebook etc. Andreas hat es da, glaube ich, nicht ganz so schwer. Er hat ja eine entsprechende Community, die ja eigentlich unter dem Motto lebt, nach dem Buch ist vor dem Buch. So scheint es zumindest. Jetzt im September kommt ja auch sein neuer Band raus. Und also ich sag mal, das Ding ist, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß da nicht hundertprozentig, wie Andreas das macht, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich im Vorverkauf die Bücher verkaufe und anhand der Vorverkäufe dann sehe, wo die Auflage hingeht, dann lege ich halt noch x Exemplare oben drauf. Das heißt, da ist halt auch so das finanzielle Risiko nicht mehr so groß. was man dann halt eingeht, weil man okay weiß, ungefähr 90% ist schon verkauft und die restlichen 10% legst du dir dann hin und dann die verkaufst du dann halt immer nochmal ab. Also meistens musste ich auch nochmal in eine Zweitauflage gehen. Und dann kannst du ja halt auch Print-on-Demand verkaufen, also das funktioniert ja auch relativ gut mit den heutigen Online-Druckereien, also da kannst du ja auch ab ein, beziehungsweise wenn man über Buch.one bestellt, die ja nochmal ein bisschen qualitativ hochwertiger sind, da kannst du dann halt ab 5 Stück kaufen, also da musst du ja auch nicht so in die hohen Mengen reingehen, ist natürlich je nachdem, was man verdienen will oder was man verdienen muss, weißt du dann halt ja selber, je höher die Auflage, umso geringer der Stückpreis, wie exorbitant ja dann auch die Preise letztendlich irgendwann fallen, wenn die Einrichtekosten und so weiter von den Druckmaschinen weg sind. Ob du nun 500 oder 1000 Visitenkarten drucken lässt, ist ein Unterschied von 5 Euro. Also das ist dann nicht mehr so die Welt. Aber es ist halt schon, du musst dich halt schon kümmern, du musst halt dann das Ding schon so ein bisschen in Erinnerung bringen. Da du, aber auch alleine durch die Reichweiten der verschiedenen oder die verschiedenen Reichweiten der Stories ist es natürlich auch so, dass du tatsächlich 1, 2, 3 Wochen kontinuierlich Werbung machen musst in der Story, damit dann auch irgendwie, keine Ahnung, 80% deiner Follower dann irgendwann vielleicht mal diese Story gesehen haben und drauf reagiert haben. So. Aber also ich würde es an deiner Stelle einfach mal machen. Als Vorverkauf und Interesseumfrage in der Story, vielleicht Messe, weiß ich nicht, aber bei deinen Followern Instagram wäre es doch mit Sicherheit nochmal.
Ja, ich sag mal, ich hatte es auch schon im Vorfeld abgeklärt in dem Buch. Da sind ja verschiedene Models drin, ja, die auch, sagen wir mal, in Agenturen vertreten sind und so weiter. Die muss ich natürlich erstmal alle fragen, ob man so ein Buch natürlich kommerziell auch dann verkloppen kann. Und dann gibt es ja bestimmt auch Ambitionen, dass der eine oder andere ja das auch nicht für lau hergibt, sondern vielleicht auch nochmal einen Cent dafür haben will. Das ist natürlich einfacher, wenn du jetzt einmal eine Monografie von einem Model hast in einem Buch.
Ja, definitiv.
Dann spart man sich die Arbeit schon mal. Ja, und ich sag mal, am Ende muss ja ein Preis rauskommen, den man bereit ist, für so ein Büchlein irgendwo zwischen 40 und 60 Euro, tippe ich jetzt mal, so zu zahlen. Ja, und wenn ich mir bei Blurb mein Buch da, was nicht das dickste ist, in 30x30 einmal drucken lasse, dann bin ich da schon 110 Euro los. Ja, und der Rabatt fängt erst bei, weiß nicht, 5% oder 10% bei einer Auflage von 25 an. Also, weiß nicht, ob sich das für die Preise dann so machen lässt. Und ich selber bin, sagen wir, jetzt nicht derjenige, der InDesign-Firmen ist und das ganze Buch selbst layouten kann, ja, und gestalten kann, sondern da wäre ich auch wieder auf jemand anders angewiesen. Das kommt, sagen wir, als Hinderungsgrund vielleicht auch noch so ein bisschen mit dazu, weil nicht jede Druckerei XY mit einem Vorlage-PDF versorgen kann und sagen kann, druck mir das jetzt bitte so, wie das PDF werdet.
Ja.
Muss auch erst jemand bauen.
Ja, das stimmt schon.
Naja. Konnte ich mich jetzt noch nicht so 100% durchringen, dort wirklich so kommerziell zum Verkauf zu machen, aber ich habe auch gemerkt, ich habe mal zwei Storys für dieses Buch da gemacht und hatte immer den Eindruck, wenn ich dann irgendwas bewerben will und schreibe irgendwas Kauftechnisches rein, dass dann die Reichweite, dass das keine Sau sieht. Also jede andere Scheiß-Story mit irgendeinem Müll, dann kriegst du 1000 Views drauf oder irgendwie sowas. Aber wenn du mal was verkaufen willst, irgendwie hast du dann 50 oder 100, wenn es hochkommt.
Da will Instagram dann, dass du den Insta-Shop benutzt, damit das Ganze dann über Instagrams Shop läuft. Und da wird tatsächlich, würde ich auch subjektiv sagen, die Reichweite wieder eingekürzt über einen Algorithmus. Das ist, ja, das ist so. Leider. Workshops bietest du nicht an, ne?
Das habe ich mir auch mal überlegt. Ich habe ja kein eigenes Studio, also ich müsste, sagen wir, irgendeine Location mit dazu buchen.
Ja.
Sag ich mal, weil Outdoor ist jetzt nicht so meins und ist ja auch immer wetterabhängig irgendwie. Das kann ja sein, dass es dann nicht stattfindet, wenn es regnet. So, dann frage ich mich immer, was wollen sie dabei lernen? Wenn jemand wirklich was mitkriegen will, dann denke ich mal, reichen 3 Teilnehmer und ein Model für einen halben Tag ja völlig aus. Ja, ist die Frage, was wollen die zahlen? Wollen die nur das gute Model schießen oder wollen die arbeiten und was lernen? Von daher
Es kommt ja mal drauf an, wie du das Ganze gestaltest. Also es gibt ja nette, liebe, tolle, große Fotografen, die ihr Coaching zu einem Model-Sharing machen. Und dann gibt es halt auch Fotografen, wo du tatsächlich wirklich was auch lernst. Also wenn ich mir jetzt das Intense-Coaching von Jean Noir anschaue, da bin ich nicht wegen dem Model hin. Ich wusste noch nicht mal, welches Model das ist, bevor ich sie vor Ort gesehen habe. Damals hatte ich das Glück, mit Lara Vogel shooten zu können. Und das wusste ich aber gar nicht. Aber das ist schon, also ich sag mal, so ein Tag, so 7 Stunden, die vergehen schon ganz schön schnell. Also ich habe mich am Anfang, bevor ich angefangen habe, Coachings zu geben, habe ich auch immer gefragt, okay, was soll ich denen denn erklären? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie High-Class, Hochglanz, illustrierten Qualität, Playboy, tralala, hast du nicht gesehen, sondern ich fotografiere halt Menschen und versuche halt irgendwie da irgendwo was rauszuholen und das halt nett aussehen zu lassen. Und hätte mir nie gedacht, dass da Leute herkommen. Und aber ja, man, wenn du anfängst zu erzählen und wenn du dann auch in die Details gehst, die Zeit vergeht ganz schön schnell.
Du musst dir das ja mal für dich auch ein Konzept machen. Wie fängst du an? Ja. Was willst du den Leuten eigentlich vermitteln? Was sind die Fragen, die aufkommen und so? Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich hatte einmal, das hatte ich wie eine Art Einzelcoaching veranstaltet. Da hatte ich ein eigenes Shooting-Projekt in Köln im Loftstudio vom Sascha Leyendecker und da sind wir danach noch in diese Insta-Museum, diese Pop-Up-Museum da gegangen. So, und da hatte ich eine Fotografin aus Österreich mit, die wollte das mal den ganzen Tag mit begleiten als zahlende Kundin. Und die habe ich dann so ein bisschen mit an die Hand genommen und gesagt, jetzt machen wir das und warum machen wir so das und jetzt die Klamotte und so. Die sagte am Ende schon, klar, hat jetzt so viel mitgenommen, wie sie selten mitgenommen hat, weil ich am Tag drauf eher noch ein bisschen was zu meiner Photoshop-Klamotte da und den Lookbildung und wie ich da rangehe erklärt hatte. Sicherlich, ich würde da bestimmt einen Tag schon voll kriegen. Ich sag mal 3-4 Stunden Shooting und danach ein bisschen Bildbearbeitung. So würde ich mit 3 Leuten, könnte ich mir vorstellen. Aber ich hatte mal einmal durchgerechnet, wenn ich hier, sag mal, ein Studio miete, eine Visagistin miete, das Model, sag mal, nicht, also gebührend bezahle dafür, dass es auch wert ist, dass es ein gutes Model ist, da kommst du bei 3 Leuten, käme ich da irgendwo was auf 300, 400 Euro für so einen Tag irgendwie. Und da frage ich mich, also damals, mich rumgefragt, da wurde mir gesagt, also mehr als 150, 200 geben die Leute dafür nicht aus.
Ja, also das finde ich Quatsch. Also ich sag mal, ich habe jetzt 5 Teilnehmer für mein Coaching am Ende Oktober in Hannover. Ich nehme bei den größeren Gruppen nehme ich 290 Euro. Wenn ich eine kleine Gruppe habe von 3 Leuten, nehme ich irgendwas zwischen 300 und 350 Euro. Also die Kosten müssen ja auch, wie du schon sagst, auch irgendwie gedeckelt werden. Und ich habe jetzt eine Yesterday, also die Jackie ist als Model dabei. Dann bin ich in Hannover auch noch in dem Studio. Das muss ich halt auch dazu buchen. Genau. Dann muss ich ja meine Fahrtkosten Bremen-Hannover muss ich ja irgendwie auch noch so ein bisschen mit reinkalkulieren. Also da musst du ja schon noch ein bisschen, also damit es halt nicht einfach nur so für, ja, ein bisschen Zeit verbringen mit ein paar netten Leuten. Es darf schon auch guten Euro noch überbleiben. Da muss halt schon was drin sein. Aber die Leute zahlen das tatsächlich. Also ich meine, wenn du dir überlegst, bei einem Stefan, was kostet da so ein Wochenende? Ich glaube, irgendwas 600, 700 Euro. Stefan Beutler, der Workshop, 2 Tage, 700 Euro. Bei einem Jean Noir zahlt sie irgendwas auch um die 500 Euro. Und jetzt guck dir an, hier mit Jean Noir und Kim, das Coaching Zeit, was jetzt letztens stattgefunden hatte, 3 Tage für 1500 Euro. Also die Leute geben für Qualität schon Geld aus.
Okay.
Also ich würde mich da nicht auf diese 100, 150 Euro beschränken. Also die Leute, wenn die Bock haben, und du merkst es ja, je teurer das Coaching wird, und wenn die Leute dann immer noch buchen, dann haben die auch Bock, was zu lernen. Und dann wollen die nicht nur das Model haben, weil wenn das Coaching mehr kostet als das Model-Honorar, als wenn ich als einzelner Fotograf das Model-Honorar zahlen würde, dann macht das ja keinen Sinn. So, aber dann wollen die was lernen.
Ja, wäre vielleicht doch nochmal eine Überlegung wert.
Also würde ich machen, weil ich sag mal, du hast ja schon auch mit deiner Art der Fotografie auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich sag mal, in deinem Stil sehe ich nicht viele, also jetzt gerade, ich sag jetzt mal auf Instagram, aber auch wenn man mal so neben Social Media guckt, also das ist ja schon noch Herausstellungsmerkmal bei dir. Ja.
Okay. Ja, ich habe mich so nie in der Tiefe mit, also sagen wir, beschäftigt und gesagt, das will ich jetzt wirklich durchziehen. Weil ich sag mal, vom Grund naturell bin ich auch immer so eher so ein Grübler und nicht so einer, der Chaka sagt und vorwärts geht, dann kriege ich schon irgendwie geguckt. Da bin ich irgendwie mental ein bisschen anders gestrickt. Von daher, wenn sich da so Unwägbarkeiten direkt breit machen und ich da nicht so den richtigen Drive drin habe, dann gehe ich da auf vieles wieder ein. Klar, jetzt habe ich angeboten gekriegt, irgendwann im Herbst nach Prag zu gehen, in so ein 5-Sterne-Bunker-Hotel dort 3 Tage zu shooten und den letzten Tag zum Beispiel als Workshop zu machen. Ja, hast du eine Location, wo du sonst da mal nicht zum Shooten so reinkommst.
Ja, geil.
Vielleicht auch Models, die du nicht auf dem deutschen Markt hast.
Ja.
Ja, könnte durchaus sein, dass der eine oder andere dort Richtung Fashion vielleicht auch Bock hat, dahin zu fahren. Aber da müsste ich mir auch nochmal mal überlegen, wie ich das vielleicht strukturiere und wann das stattfindet. Wird wahrscheinlich eher Oktober sein. Aber vielleicht kriege ich dazu hin. Ja, 2 Tage für mich, meine Projekte machen und am dritten Tag einen Workshop geben.
Ja,
ja, cool.
Ja.
Das müsste ich mir überlegen. Ja.
Also das ist tatsächlich so. Also wenn man, also ich merke das immer wieder, dass die Leute auch sehr dankbar sind, wenn die dann nach Hause gehen und wenn die was mitnehmen und nicht einfach nur, man hat ein tolles Model, man lässt sie dann irgendwie einen halben Tag alleine und sagt, hier, jetzt mach mal, viel Spaß mit dem Model, sondern dass die halt auch wirklich wissbegierig sind, lechzen nach Input und auch wirklich fragen und dich auch fordern. Und das macht Spaß. Also das finde ich toll. Dass die Leute nicht nur, dass die Leute wirklich kommen wegen dir, wegen deinen Bildern, wegen deiner Art und nicht nur kommen, weil du hast ein tolles Model. Also ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal in einem Coaching ein etwas, sagen wir mal, ja, nee, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist jetzt das zweite Mal. Früher habe ich viel mit Jasmin Mio Mio gemacht. Mhm. Jetzt habe ich die Yesterday dabei, die ja auch viel schon für Krolop Gerstner so gearbeitet hat. Es hilft natürlich auch beim Verkaufen. Also, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt Claudia aus Bremen nehme, die kein Mensch kennt und vielleicht 1000 Follower hat, die zieht vielleicht nicht so, als wenn du halt ein Model hast, die, keine Ahnung, überall sehr präsent ist und man dann halt auch mal mit ihr shooten kann. Natürlich zieht das. Alles andere wäre Quatsch, da würde ich lügen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass die Informationen doch trotz alledem immer noch gerade bei den etwas hochpreisigeren Coachings wirklich an erster Stelle stehen und die Leute nicht unbedingt nur darauf geil sind, Bilder mit dem Model zu machen. Außerdem kannst du ja auch das Model einfach weglassen. Also ich habe auch teilweise mal ein Coaching gemacht, wo ich das Model überhaupt nicht ausgeschrieben habe, sondern erst hinterher dann gezeigt habe, also am Tag des Coachings.
Und wie war die Resonanz? Also war da weniger Nachfrage als wenn das Model schon bekannt ist? Denke ich ja schon, ne?
Ja, aber ich habe mir das damals mal gesagt, ich will es jetzt einfach mal gucken, ob die wirklich jetzt wegen den Gesichtern kommen oder ob sie halt wegen mir kommen. Und wenn du halt kein Model angibst und sie kommen trotzdem, dann kommen sie nicht wegen dem Model. Oder es sind Leute, die auf Überraschungen stehen, keine Ahnung. Aber du, gerade du als Ingenieur, bist doch eigentlich jemand, der eigentlich sehr strukturiert arbeiten muss und auch einfach so sich in diese Projekte reinarbeitet.
Das stelle ich mir so vor. Also deshalb würde ich mich irgendwie auch vorstellen, dass so ein Workshop absolut strukturiert ist. So mal nach Uhrzeit, Themen, was mache ich wie. Aber wenn ich mich dann selbst reflektiere und gucke, wie shoote ich eigentlich, wie gehe ich daran? Ja, da bin ich manchmal der Vollchaot irgendwo. Ja, und dann probiere ich irgendwas aus und denke, boah, der Kacke, das sieht ja gar nicht so aus, wie ich das will, dann schmeiße ich es über den Haufen und dann wird was anderes gemacht und so. Von daher frage ich mich dann immer, wenn das dann beim Workshop auch so passiert.
Nein.
Ja, dann frage ich mich, was will ich den Leuten da erzählen? Wollen so einen Chaos-Typen da sehen, der irgendwie aus dem Tag mal 3 vernünftige Bilder mitnimmt und den Rest nur
Das solltest du dann vielleicht nicht zeigen, so, sondern so deine Safety-Bereiche, wo du sagen kannst, okay, wenn ich das und das und das und das alles mache, dann weiß ich, da habe ich meine 10, 20 Bilder Safety in der Tasche und dann ist gut. Und das kann man dann ja auch weitergeben. Aber das mit dem K.O., das kenne ich auch. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du ein Konzept hast, deine Teilnehmer werden dir dieses Konzept schon von alleine über den Haufen schmeißen.
Wahrscheinlich, ja klar.
So, also der eine will vielleicht ein bisschen länger shooten, der andere hat gar nicht so viel Lust, jetzt mit dieser Lichtsituation umzugehen. Dann kommen Fragen, dann sind die Gespräche, wenn andere shooten, dann wirst du halt mit, dann verwickelt sich der andere Teilnehmer in ein Gespräch, sodass du dann immer aufpassen musst, dass du aber trotzdem beim Shooting dabei bleibst, aber den jetzt auch nicht irgendwie abweist. Das ist schon eine tolle Erfahrung, ja. Doch. Ist cool.
Okay. Ja, meine, so ein bisschen stand da auch im Wege, weil ich die Überlegung mit Workshops ja auch bestimmt schon vor 2 Jahren schon mal gehabt habe. Und da hast du auch andere Podcasts mal gehört und dann andere Fotografen, die sagen so, ja, jetzt war ich einer der Ersten, die die Workshops gegeben haben und dreimal später gibt dann der Workshop-Teilnehmer selber Workshops und so, dann ist der Markt sozusagen, jeder gibt Workshops, also es gibt wirklich echt viele Leute Workshops, wo ich mich dann frage, soll ich mich jetzt da auch noch einreihen, ja, dabei oder soll ich da was exklusiver bleiben? Also ich gebe gerne, also mir wäre es, sagen wir mal, vom Gefühl her lieber, wenn einer sagt, ich möchte Privatcoaching haben, von mir aus zahlt er ein bisschen mehr, aber dann hätte ich vielleicht auch die Chance, ein gutes Model zu kriegen, was dann sagt, sie möchte nicht von 3, 4 Leuten da geshootet werden und vielleicht nicht so tolle Bilder irgendwo im Netz haben, sondern vielleicht nur von einem.
Ja.
Da hätte ich auch, wie gesagt, da eine andere Chance, an Models ranzukommen. Ich glaube, das wäre dann vielleicht auch für den Teilnehmer dann interessanter, aber das ist natürlich dann auch für nicht für ein Upload und ein Ei zu haben. Aber Privatcoaching, sagen wir, in dem Bereich, klar, da hätte ich Bock, das auch zu organisieren. Das finde ich, sagen wir mal, würde mir mehr liegen und glaube auch mehr Spaß machen als, sagen wir so, Workshops mit mehreren Teilnehmern, wo du dann vielleicht noch Grüppchen hast, halt unterscheiden musst. Und so. Also müsste aber ich nochmal in mich gehen.
Auch sowas muss man mit Marketing mal machen, dass man mal in den Stories schreibt, ich mache Einzelworkshops.
Ja, da bin ich auch eine totale Lachpfeife, was Selbstvermarktung angeht.
Da kann ich dir die Milena von Photogravity ans Herz legen. Die macht auch digitale Assistenz. Die hilft. Das ist die unterstützt dich dabei bei Social Media, bei Marketing, bei Selbstvermarktung etc. Die ist toll.
Okay.
Ja.
Milena,
Photogravity. Ich schicke dir nachher einen Link.
Ja, super.
Ja.
Vielleicht hörst du das ja auch.
Bestimmt. Die wartet schon händeringend auf die Aufzeichnung.
Okay.
Ja, wir haben auch schon über eine Stunde gequatscht jetzt, mein Lieber.
Oh. Ja. Wenn der Workshop auch so schnell vorbeigeht, wäre das schon verkehrt.
Ich bin auch eigentlich so mit meinen Fragen, die ich so in meinem Kopf hatte, bin ich eigentlich auch so weit durch. Wenn dir noch was auf dem Herzen liegt?
Nö, so richtig eigentlich nicht.
Na guck, dann sage ich mal so vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist.
Gerne.
Ich will ja deine Zeit auch nicht zu sehr strapazieren, dann lieber nochmal ein zweites Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn es mit dem Hasenland klappt, dieses Jahr im September.
Ja, der ist schon cool.
Also ich sag mal, ist ja, wenn du sagst Ende September, das Hasenland ist Mitte September, dann ist ja eigentlich toll. Ende September fährst du in Urlaub, Mitte September kommst du in Hasenland.
Ja, das war jetzt so 2. Septemberhälfte gedacht, dass wir in Urlaub fahren, aber ob jetzt die eine Woche früher oder später wird, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber gut, ich weiß jetzt mal das Datum, 16. bis 18.
Ja.
Ich guck mal.
Ich freue mich drauf. Grisha, mein Lieber, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Übrigens gleich ab 21 Uhr oder jetzt spielt die deutsche Fußball-Frauennationalmannschaft.
Genau, meine Frau guckt schon und ich werde auch gleich gucken.
Ja, ich habe mir sowas schon fast gedacht gehabt, darum habe ich gedacht, ich will dich nicht ganz lang davon abhalten. Heute mit Trauerflor, leider ist ja uns Uwe gestorben, liebe Uwe Seeler. In Gedenken an ihn. Dir noch einen schönen Abend, lieben Gruß an deine Frau, dass sie dich so lange freigegeben hat. Hat mir viel Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
Gerne, ne? Hau rein.
Sehr gerne. Grisha, ciao.
Bis dann, ciao.
Und Das war Einheitsbrei, der Fotografie-Podcast, der andere Podcast. Heute die Einheitsbrei Double G Folge. Ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und drücken die Daumen, dass Kevin nächste Woche wieder an meiner Mikrofonseite sitzt. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Das war die aktuelle Folge von Einheitsbrei, dem Fotografie-Podcast, der andere Podcast. Lange war es her, jetzt sind wir wieder da. Wir bleiben euch treu, ich hoffe, ihr uns auch. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Einheitsbrei, der Fotografie-Podcast.